Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Bei uns geht es heute um neue Bücher von Daniela Krien und Michael Köhlmeier. Und wir sprechen über ein Buch, das neu aufgelegt worden ist. Die Frau am Pranger, der erste Text von Brigitte Reimann. Im Studio ist Nora Karches. Daniela Krien ist eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen. Ihre Romane »Die Liebe im Ernstfall« und »Der Brand« standen monatelang auf der Bestsellerliste. Mit ihrem neuen Roman »Mein drittes Leben« heißt er, ist sie für den Deutschen Buchpreis nominiert. Tanja Lieske hat das Buch, das heute erscheint, gelesen.
Linda ist eine Frau jenseits der 40. Sie hat sich in ein leerstehendes, abweisendes Haus eines ostdeutschen Straßendorfs zurückgezogen. Gerade hat sie eine Operation wegen Schilddrüsenkrebs überstanden. Schwerer wiegt der Unfalltod ihrer 17-jährigen Tochter Sonja. Dieser hat sie in einen Zustand lähmender Trauer versetzt. In der Folge hat Linda alle Brücken zu ihrem bisherigen Leben abgebrochen. Einst war sie eine erfolgreiche, eine gut bezahlte Kunstmaklerin in Leipzig. Mit ihrem Mann, dem attraktiven Maler Richard, lebte sie im Zentrum einer vibrierenden Künstlerbohème. Nun hat Linda sich beinahe aufgegeben. Sie vernachlässigt ihren Körper und sie schluckt zu viele Tabletten für den Schlaf, gegen den Schmerz, gegen Depressionen. Sie bestellt einen Hof, den sie auf Zeit gemietet hat, der viel zu groß ist, sodass die Arbeit niemals endet. Noch steht alles auf der Kippe, noch weiß sie nicht, ob und wie sie weiterleben wird.
Manchmal döse ich dabei ein, falle in einen traumüberladenen kurzen Schlaf, der selten länger als eine halbe Stunde dauert. In den ersten Sekunden nach dem Erwachen ist es dann, als müsste ich alles neu lernen, wer ich war, wer ich bin, wieso ich mich hier befinde, was ich verloren habe. Die Antworten auf diese Fragen sind wie Faustschläge in die Magengrube. Buchstäblich gekrümmt schleppe ich mich in die Küche und befülle den Espresso-Kocher und langsam, sehr langsam richte ich mich wieder auf.
Dies ist tatsächlich der Roman einer Aufrichtung. Was für Linda nicht eindeutig ist, folgt für die Leserin aus der Erzähllogik eines Romans. Beginnt man am Tiefpunkt, muss es aufwärts gehen. Daniela Krien setzt entsprechende Signale, lässt sich allerdings viel Zeit damit, diese Erzählbewegung anzustoßen. Zunächst wird es noch düsterer. Eine langjährige Freundin wendet sich von Linda ab. Lindas Mann Richard teilt ihr mit, dass er eine Beziehung mit einer erfolgreichen Schriftstellerin eingegangen ist. In der Folge soll die geliebte Eigentumswohnung verkauft werden. Auch um Linda herum wuchert das Unglück, anschaulich verteilt auf etliche skurrile Figuren. Mit knappen Dialogen illuminiert Krien das Milieu der abgehängten und von der Wende enttäuschten Menschen, für die etwa die schrulligen Dörfler Klaus und Bruni stehen.
Klaus tritt heraus. Dann erzählt er mir, wen es im Dorf alles zerbröselt hat. Den Christian Kühn hat der Alkohol zerbröselt, den Thomas Haffner seine böse Frau, den Sohn von den Schmitz eine Meningitis im Kleinkindalter und die Tochter von Gunhild und Lothar die Partydrogen. Ein Haufen zerbröselter Menschen. Und ich? Frage ich ihn. Du musst aufpassen. Wer zu lange alleine lebt, wird komisch, schrullig. Und dann? Und dann zerbröselt's mich, beende ich den Satz.
Die jüngere deutsche Geschichte liegt wie ein feines Netz um diese Erzählung von Trauer und Resilienz. In den Verlusten der Erzählerin und der Dorfbewohner sind die Wendejahre aufgehoben. Über Grete Adomeit, so hieß die ursprüngliche Besitzerin des Hofes, findet der Roman sogar Anschluss an Gewalt- und Fluchterfahrungen aus Ostpreußen. Dadurch entsteht eine Tiefenschärfe, welche diese Erzählung von Lindas Rückkehr in ihr Leben über das allzu Gefällige hinaushebt. Daniela Krien vollzieht zudem die bekannten Phasen der Trauer nach. Von der Lähmung der Erzählerin über aufbrechende Emotionen bis zur Integration des Geschehenen. Sie tut dies stilsicher und mit psychologischer Sachkenntnis. Nur selten kippt ihre Prosa ins Pathos. Linda sortiert und räumt auf. Sie führt ein klärendes Gespräch mit der Mutter, verabschiedet ihre Freundin Esther und widmet sich immer wieder der Arbeit in einem Garten.
Die Zeit scheint hier im Garten anderen Regeln unterworfen zu sein. Eine Stunde kommt mir vor wie wenige Minuten und ein halber Tag wie eine Stunde. Meine Sinne schärfen sich, scheinbar zusammenhanglose Gedanken kommen und gehen Und als ich mich auf den Heimweg mache, spüre ich eine Ruhe und Zufriedenheit, die mich bis in den Abend hineinträgt.
Zwischen erzählter und erlebter Zeit vergehen in diesem Roman rund 4 Jahre. Anschaulich gemacht wird diese Zeit im Wachsen und Verblühen der Pflanzen, die Linda pflegt. Sie stehen als Allegorie für den eigentlichen Erzählgegenstand dieses Romans. Mein drittes Leben verhandelt die Vergänglichkeit des Menschen und die Möglichkeit, trotz aller Widerstände Glück zu finden. Das ist ein großer Stoff, der hier mit sprachlicher Eleganz und psychologisch treffend inszeniert wird.
Tanja Lieske über Daniela Krien, Mein drittes Leben, Diogenes Verlag, 304 Seiten, 26 Euro. Auch Michael Köhlmeier ist nominiert für den Deutschen Buchpreis. Auf der Liste steht er mit seinem Roman Das Philosophenschiff, der im Januar erscheinen wird. Das Buch, das wir jetzt vorstellen, ist sein neuer Gedichtband. Im Lande Utz heißt er. Carsten Otte.
Mit den ersten Zeilen des Auftaktgedichts, das den programmatischen Titel In Klammzeiten trägt, wird eine neue Vorkriegsstimmung beschrieben. Eine kühle Feuchte scheint eine lange Lebens- und Wortgemeinschaft zu lähmen, während sich andere auf hitzige Schlachten vorbereiten.
Deine Sorgen sind berechtigt, dein Lachen ist schön. Was soll ich nach größeren Worten suchen, wenn die Großen uns nicht schützen konnten?
Ja, wenn die großen Reden gehalten sind, wenn die größten Worte uns nicht schützen konnten, dann ist es eine Einsicht in diese erschütternde Begrenztheit des Intellektuellen, dass die größten Gedanken vor der kleinsten Handlung kapitulieren.
Zahlreiche Gedichte im ersten Zyklus des Bandes, der mit dem Titel Im Haus des Feindes, im Haus des Freundes überschrieben ist, gleichen einer aphoristischen Selbstbefragung. Die Themen, die den bald 75-jährigen Schriftsteller Michael Köhlmeier immer schon beschäftigt haben, tauchen auch in seiner bitterbrillanten Poesie wieder auf. Die fortwährende Gewaltgeschichte der Menschheit, die ideologische Rechtfertigung terroristischer Mittel für angeblich heilige oder offenbar barbarische Zwecke, die Sehnsucht nach der Gartenidylle angesichts der gesellschaftlichen, aber auch persönlichen Leiterfahrung. Was ist genug, fragt die lyrische Stimme und schaut zum Beispiel auf die letzte Ruhestätte des früh verstorbenen Kindes.
Die Kerzen auf dem Grab unserer Tochter, sind sie würdig, genug? Die Gedanken an ihr Gesicht, wenn sie Sorgen hatte, sind sie sorgenvoll genug?
Ich habe eine kleine Novelle geschrieben, die heißt Idylle mit ertrinkendem Hund, die sich um den Tod unserer Tochter dreht, aber erzählerisch so das auszubreiten, das habe ich nicht geschafft. Und das geht vielleicht auch gar nicht, weil die Gedanken und alle diese Dinge, die mich an meine Tochter erinnern, sich nicht in eine wohlorganisierte Erzählung fassen lassen. Da ist die Lyrik näher. Da schützt mich die Lyrik mehr vor der Verzweiflung als die Erzählung.
Michael Köhlmeier verzichtet auf das große lyrische Besteck, auf festes Versmaß und strenges Reimschema, als wolle er seine Gedanken weder durch eine opulente noch durch eine zu strenge Ästhetik einhegen. Diese Lyrik muss, passend zum Inhalt, nahezu formlos sein. Das zentrale Stilmittel ist der fein gesetzte Zeilenumbruch. In vielen Versen geht es um eine politische Elite, die nur noch schwer zu fassen ist. Da heißt es, wer kein Gesicht hat, beansprucht Macht. Und um die Macht zu erhalten, werde dann die altbekannte Propaganda abgespult, etwa für den Schutz der Familie sei gesorgt. Noch als wir uns sicher fühlten, war bereits Krieg, heißt es im Gedicht Gebt Obacht. Der Bürger am Bahnsteig hält nämlich schon einen faustgroßen Stein in der Hand und Offiziere töten den Nachwuchs anderer. Nahezu folgerichtig landen wir im zweiten Teil des Bandes in einer zerstörten Welt. Das titelgebende Zentralstück des Buches ist ein düsteres Langgedicht. Im Lande Utz Kantate zu den wüsten Jahren heißen die Höllenhymnen, die an Allen Ginsbergs Howl erinnern. Köhlmeiers Im Lande Utz ist allerdings nicht nur ein Heulgesang mit Bezügen zur Beat-Literatur, sondern eben auch die Fortschreibung einer biblischen Geschichte, die den Autor bis heute beschäftigt.
Das Buch Hiob in der Bibel beginnt ja, im Lande Utz lebte ein Mann namens Hiob. Und diese schmerzliche Tatsache, dass dieser Mann Hiob alles angetan wurde, was man einem Menschen nur antun kann. Ihm die Kinder nehmen, ihm all seinen Besitz nehmen, ihn schlagen mit Ausschlag und mit der Verachtung seiner Freunde. Und das nur, wegen einer Wette zwischen dem Teufel und Gott. Das hat den Menschen nie losgelassen und hat mich nie losgelassen.
Was aber hat die biblische Figur uns heute noch zu sagen? Wie verhalten wir uns, wenn wieder neue Schreckensnachrichten eintreffen? Hiob blieb bis zuletzt gottesfürchtig. Köhlmeier beklagt in seiner Kantate, dass nicht wenige Zeitgenossen ihre letzten Wertmaßstäbe ins Gegenteil verkehrt haben und sich ein erlösendes Unheil herbeiwünschen.
Haben nicht die Kühnsten unserer Generation sich nach der Katastrophe gesehnt, die ihnen die Nadel in der Beuge, die Flasche am Hals, die Selbstmordgedanken in der Freizeit, die heimlichen Hochzeiten im späten Herbst, die Karrieren ins Graue, die Blamagen vor den diversen Vermittlungsinstituten erspart hätte? Und die Klügsten, haben sie nicht gehofft, ihre Genossen retten zu dürfen am Tag der Rache?
Es wird zu viel gelogen heutzutage, lautet der letzte Satz des Gedichtbandes, der etwas zu allgemein und etwas zu pathetisch klingen könnte, wenn nicht zuvor sehr detailliert von den Unwahrheiten im Haus des Freundes und den noch viel schlimmeren Lügen im Haus des Feindes die Rede gewesen wäre. Michael Köhlmeier bleibt auch in seiner lyrischen Wehklage ein reflektierter Wahrheitssucher. Den bis ans Ende wohlgebauten Sätzen, wie es im Schlussgedicht heißt, misstraut er. Es sind daher gerade die Momente der sprachlichen Verstörung, die diesen Gedichtband stark machen.
Carsten Otte über Michael Köhlmeiers Gedichtband Im Lande Uz, Hansa Verlag, 96 Seiten, 22 Euro. Kommen wir zu einem Text, dessen Autorin erst 22 Jahre alt war, als sie ihn verfasst hat. Die Frau am Pranger wurde zu Brigitte Reimanns literarischem Durchbruch. In dem Text geht es um einen jungen Mann, Alexei, der als Kriegsgefangener auf den Hof kommt, auf dem die Bäuerin Katrin mit ihrer Schwägerin lebt, während ihr Mann an der Front ist. Katrin und Alexei verlieben sich, aber diese Liebe darf nicht sein. Der Text ist 1956 in der DDR erschienen, wo von Schreibenden erwartet wurde, dass sie gültige Texte über den sozialistischen Aufbau verfassen. Und so heißt es im kritischen Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur über Die Frau am Pranger, eine moralisierende Geschichte von der tragischen Liebe einer Deutschen zu einem russischen Kriegsgefangenen. Brigitte Reimann selbst hat Jahre später festgehalten, finde schrecklich, was ich da früher geschrieben habe, sprachlich und politisch. Caroline Würfel hat das Vorwort geschrieben und ich habe sie gefragt, wo verorten Sie diesen Text?
Sie haben eben dieses schöne Zitat aus dem Lexikon genannt. Das stimmt in der Hinsicht, dass es eine Liebesgeschichte ist. Aber in diesem kurzen Zitat stecken schon zwei Fehler oder zwei Aussagen, die man in Frage stellen könnte. Zum einen ist es nämlich kein russischer Kriegsgefangener, sondern ein junger Mann, der aus der Ukraine stammt. Und zum anderen, moralisieren ist natürlich immer die Frage, wie man auf diese Geschichte draufschaut. Brigitte Reimann war 22 Jahre alt, als sie diese Geschichte von Katrin und Alexei verfasst hat. Sie hatte den Zweiten Weltkrieg miterlebt und überlebt und wuchs in der DDR auf, wo natürlich zu dieser Zeit eine wahnsinnige Euphorie herrschte und man dem großen Wunsch folgte, jetzt wird alles besser. Davon ließ sich Brigitte Reimann entflammen. Zum anderen geht sie aber auch ganz klar, finde ich, ins Gericht und hinterfragt die Rolle von Tätern und Opfern. Und was das Zitat betrifft von ihr selber über diese schriftstellerischen Anfänge, die Frau am Pranger, das war ihr Debüt, das heißt der Schritt in die Literaturwelt. Und wenn man auf diese ersten frühen Arbeiten guckt, ich glaube, das kennt jede Person, die schreibt, dann schämt man sich immer ein bisschen automatisch. Was sie mit dem Politischen meinte, ich glaube, dass sie gar nicht fand, dass sie fehlgeleitet war, sondern dass aus diesem Zitat, was sie eben genannt haben, vor allen Dingen die Enttäuschung sprach, die sie ja dann eben in dem Leben der DDR erfahren hat.
Ja. In welchen Punkten würden Sie sagen, hier sehe ich in dieser frühen Erzählung Die Frau am Pranger die Schriftstellerin, die Brigitte Reimann später werden sollte? Welche Aspekte überzeugen Sie literarisch?
Literarisch überzeugt mich schon auch die Sprache. Die ist da schon absolut präsent. Sie ist vielleicht noch nicht so ausgefeilt und verliert sich manchmal, heute würde man sagen, in Kitsch. Eines der sagen, größten Talente von Reimann ist es, und das hat sie ja auch in den Büchern danach immer wieder bewiesen, sie schreibt ja selten über große politische Abläufe, sondern nimmt sich immer eigentlich ein Ensemble oder tatsächlich zwei Figuren, anhand denen sie erzählt, was die Positionen der Zeit, in der sie schreibt, sind. Und gleichzeitig ist Brigitte Reimann, das war sie im Leben und aber auch im Schreiben, eine große Romantikerin und auch eine, die an das Schöne und an die Liebe glaubt. Und diese Leidenschaft über sozusagen Liebesgeschichten zu schreiben, ist auch da schon da. Und ich finde, das macht sie irre gut. Auch da besteht ja immer die Gefahr, dass es zu zuckersüß triefend ist. Aber ich finde auch bei diesem Text von 56, Katrin, die Bäuerin, mit dem Kriegsgefangenen Alexei, da kribbelt schon ein bisschen.
Ja, über Brigitte Reimanns Roman Die Geschwister wissen wir heute, dass der Text im Lektorat politisch geglättet worden ist. Und wir wissen auch, dass Brigitte Reimann an Die Geschwister für eine Sammelausgabe umfassende sprachliche und stilistische Korrekturen vorgenommen hat. Sie hat da ein regelrechtes Adjektivgemetzel veranstaltet und Metaphern gestrichen. Wissen Sie, wie das bei Die Frau am Pranger gewesen ist? Das war ja Ihr erster Text. Ist die Fassung angepasst worden im Lektorat oder dann selber später durch Sie selbst?
Die Fassung ist auf jeden Fall im Lektorat angepasst worden. Soweit ich weiß, ist der Text sehr lange in Arbeit gewesen. Sie hat auch während des Schreibens immer wieder ihren Lektor und andere vertraute Schreibende befragt und draufschauen lassen, die ihr dann immer wieder, Sie haben es gerade schon angesprochen, auch damals schon gesagt haben, bitte nicht so viel kitschige Beschreibungen, bitte nicht so blumig, bitte nicht so poetisch. Inwieweit politisch in den Text, im Rahmen der Zensur in den Text eingegriffen worden ist, dazu kann ich nicht sehr viel sagen. Dass sie später, das glaube ich auch gerne, manche Stellen umgeschrieben hätte, das glaube ich sofort. Aber wie gesagt, ich zweifle daran, ob das tatsächlich politische Gründe hatte, als vielmehr, dass sie einfach fand, dass sie manche Sätze hätte besser schreiben können, wie das ja immer so ist.
Zuletzt möchte ich Ihnen noch eine persönliche Frage stellen, eben weil Sie diesen Aspekt in Ihrem Vorwort stark machen. Diese Erzählung heute zu lesen, im Wissen, dass Alexei, der im Buch immer der Russe genannt wird, aus der Ukraine stammt. Und dann im Text auf Passagen zu stoßen, in denen Heinrich, der Mann von Katrin Marten, während seines Fronturlaubs sagt, wir wissen schließlich, wofür wir kämpfen, wenn wir erst die Ukraine haben. Mensch, die Felder solltest du sehen, bis zum Horizont, soweit du gucken kannst. Nichts als Korn und was für welches. Halme so hoch wie ein Mann und eine Erde schwarz und fett. Da müsste man einen Hof haben. Da kann man ja gar nicht anders, als daran zu denken, was dort heute geschieht.
Wenn man dieses Buch heute liest, also 2024, dann fällt einem gerade bei dem Satz, den Sie eben vorgelesen haben, schon teilweise wirklich die Kinnlade runter. Und das ist auch nicht der einzige Satz. Heinrich Marten, der Ehemann, der sagt dann ja auch noch so Sachen wie, die Russen, die sind nur halbe Menschen und deswegen ist es auch klar, dass wir da in den Krieg ziehen. Und diese Menschenfeindlichkeit, die lässt sich auch heute übersetzen und ukrainisch oder russisch lässt sich gegen sozusagen x andere nationale Zuschreibungen eintauschen. Was Krieg mit Menschen macht, finde ich, ist das eine, was daran so aktuell ist an diesem Buch. Das andere ist aber auch die Rolle der Frau. Brigitte Reimann ist eine Frau, die das Buch geschrieben hat und die Hauptprotagonistin, also die, um die es ja eigentlich in dem Buch geht, Katrin Marten, ist ebenfalls eine junge Frau, die sich, und das ist das Tolle auch an dieser Geschichte, im Laufe der Erzählung tatsächlich emanzipiert und ausbricht. Katrin Marten, die versteht im Laufe der Erzählung plötzlich, dass sie, sie sagt das so schön an einer Stelle, bisher immer verschachert wurde. Also dass Männer entscheiden, wohin sie gehört, was mit ihrem Körper geschieht, wer sie ist und wer sie sein soll. Und dieser Aspekt, finde ich, von Frauen im Krieg, aber auch Frauen im Alltag und Frauenkörpern, und die Bedrohung, die darin liegt, wenn man mit einem Frauenkörper durch die Welt läuft, die beschreibt Brigitte Reimann 1956. Auch das ist leider eine, die überhaupt nicht alt geworden ist.
Die Frau am Pranger ist erschienen bei Aufbau, 176 Seiten, 20 €. Nora Karches sagt Tschüss.